Bill Gates. Wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Welche Lösungen es gibt und welche Fortschritte nötig sind. Gelesen von Vlad Kiriak und Jesche Meiseit.
Wenn du das hier hörst, sind dir vermutlich zwei Dinge klar. Erstens, der Klimawandel ist real. Wir Menschen produzieren die Treibhausgase, die die Erderwärmung befeuern. Zweitens, wir haben nur ein kleines Zeitfenster, um das Schlimmste zu verhindern. Dafür müssen wir die schädlichen Emissionen radikal senken. Aber danach wird's irgendwie schwammig. Wie viel Prozent der Emissionen wollen wir senken? Bis wann? Und vor allem, reicht das? Diese Blinks werden konkreter. Sie leiten aus Bill Gates jahrzehntelangen Recherchen und Expertengesprächen klare Ansagen ab. Wir pusten derzeit jährlich 51 Milliarden Tonnen Treibhausgase in die Atmosphäre. Und wenn wir die Klimakatastrophe verhindern wollen, müssen wir diese Zahl bis 2050 auf null reduzieren. Das wird ungemütlich und teuer, aber es ist möglich. Die Blinks zeigen, welche fünf Bereiche unseres Lebens welchen Anteil der 51 Milliarden Tonnen Treibhausgase ausmachen. Sie erklären, welche sauberen Energiequellen bereits als CO2-neutrale Alternativen funktionieren und wo die Politik, die Wirtschaft und jeder Einzelne von uns in der Pflicht stehen.
Blink Nummer 1. Von 51 Milliarden Tonnen auf null.
Wir reisen zurück ins Jahr 1975. In Albuquerque, New Mexico, hoben Bill Gates und Paul Allen ihre Softwarefirma Microsoft aus der Taufe. Das Klima vor Ort war schon damals heiß. Die Temperaturen knackten an durchschnittlich 36 Tagen im Jahr die 30-Grad-Marke. Prognosen zufolge wird sich diese Zahl bis 2050 verdoppeln und bis Ende des Jahrhunderts sogar verdreifachen, mit weitreichenden Folgen für Gesundheit und Wirtschaft. Heute ist der Grund für diesen raschen Temperaturanstieg den meisten bekannt. Die Menschheit bläst jährlich um die 51 Milliarden Tonnen Treibhausgase in die Atmosphäre. Diese Zahl geht trotz vieler Klimaschutzmaßnahmen nicht zurück. Im Gegenteil, sie wird stetig größer. Darum teilt Bill Gates die Meinung unzähliger Klimaforscher. Wenn wir die schlimmsten Folgen des Klimawandels verhindern wollen, müssen wir die jährlichen Treibhausgasemissionen auf null reduzieren. Aber wie soll das gehen? Was genau müssen wir tun? Nun, zunächst einmal müssen wir verstehen, wie der Treibhauseffekt genau funktioniert. Es gibt verschiedene Treibhausgase, darunter Kohlenstoffdioxid, Methan und Distickstoffmonoxid. Und manche von ihnen sind schädlicher als andere. Halten wir es daher einfach. Bei über 70% der jährlichen Emissionen handelt es sich um CO2. Wissenschaftler bezeichnen die Treibhausgase daher auch als Kohlenstoffdioxid-Äquivalente. Und genau davon pumpen wir jährlich 51 Milliarden Tonnen in die Luft. Der Begriff der Treibhausgase beschreibt ihren Effekt treffend. Sie lassen die Sonnenenergie passieren, halten aber die von der Erde zurückgestrahlte Wärme zurück. Diese Hitze wird also gestaut, so wie unter dem Glasdach eines Treibhauses. Es ist derselbe Prozess, der an einem heißen Sommertag das Innere deines Autos zum Kochen bringt. Dieser Treibhauseffekt heizt unseren Planeten auf. Die globale Durchschnittstemperatur ist seit Beginn der Industrialisierung um 1 Grad Celsius gestiegen. In manchen Regionen sogar um über 2 Grad. Das klingt nach wenig, hat aber verheerende Auswirkungen. Durch die Erwärmung verdampft mehr Wasser von der Erdoberfläche in die Atmosphäre. Das führt weltweit zu mehr Dürren, Flächenbränden und Überschwemmungen an Orten, die ohnehin vom Wasser bedrängt sind. Länder wie Bangladesch stehen bereits heute regelmäßig zu 20-30% unter Wasser. Diese Wetterextreme werden in Zukunft nicht nur heftiger, sondern auch häufiger, und zwar überall auf der Welt. Das wiederum wird noch mehr Menschen in die Migration treiben und kostbare Ökosysteme zerstören.
Das Ziel ist also klar. Wenn wir das Klima vor dem Kollaps bewahren wollen, müssen wir die Treibhausgasemissionen bis 2050 auf null reduzieren.
Und wenn wir nichts tun? Dann wird die Situation mit jeder vergeudeten Sekunde schlimmer. Denn Treibhausgase lösen sich nicht einfach in Luft auf. Sie halten sich jahrtausende lang in der Atmosphäre. Stell dir das Klima wie eine randvolle Badewanne vor. Jeder noch so kleine Tropfen kann das Wasser zum Überlaufen bringen.
Blink Nummer 2. Die fünf großen Klimatreiber.
Zeit für ein kleines Quiz. Was kostete 2020 in den USA am wenigsten? Milch, Benzin oder Limo? Du ahnst es vermutlich schon. Benzin. Im Mai 2020 fiel der Benzinpreis zwischenzeitlich auf 1,77 Dollar pro Gallone, was in etwa 3,8 Litern entspricht. Die Gallone Limo kostete mit durchschnittlich 2,85 Dollar nahezu das Doppelte. Aber was bedeutet das nun für den Klimawandel? Es heißt, dass es alles andere als leicht wird, die Schadstoffemissionen auf Null zu senken. Der Ausstoß geht nämlich auf lauter Dinge zurück, die heute für viele von uns selbstverständlich sind. Strom, Heizung, Transport, industrielle Landwirtschaft und fundamentale Baustoffe wie Stahl und Beton. Wenn wir die Klimakatastrophe verhindern wollen, müssen wir all diese Bereiche grundlegend neu denken. Dazu kommt, dass die Industrialisierung vielerorts gerade erst ins Rollen kommt. Diese Volkswirtschaften beginnen gerade zu boomen. Und das sind ja prinzipiell gute Nachrichten. Es bedeutet, dass mehr Menschen Zugang zu Wohlstand und Bildung bekommen. Es heißt aber auch, dass diese Länder ihre Städte und Infrastrukturen ausbauen. Und dafür nutzen sie dieselben Werkzeuge der Industrialisierung, die uns die gegenwärtige Klimakrise beschert haben. Das bringt uns zurück zu den billigen Spritpreisen. Wir alle wissen, dass fossile Brennstoffe wie Benzin und Kohle maßgeblich am Treibhauseffekt beteiligt sind. Aber wenn genau diese Brennstoffe effizient, billig und allgegenwärtig sind, wie können wir den Menschen dann verübeln, dass sie sie nutzen? Doch genau aus diesem Grund müssen wir jetzt zügig handeln. Der globale Energiebedarf wird in den kommenden Jahren rapide zunehmen. Wir müssen also verfügbare und effiziente Optionen entwickeln, die die Klimakrise nicht noch weiter verschärfen. Denn wie gesagt, unser Fortschritt basiert seit Jahrhunderten auf fossilen Brennstoffen. Es wird schwer, den Betrieb unserer Städte und unseren Alltag auf saubere Energien umzustellen. Immerhin wären sämtliche Lebensbereiche davon betroffen. Vom Energienetz über die Herstellung von Kleidung und Lebensmitteln bis zur Beheizung von Wohnraum und Gewerbe. Darum gibt es nur einen einzigen realistischen Ansatz zur radikalen Begrenzung des Treibhauseffekts: die Netto-Null-Emission. In Bezug auf CO2 ist hier oft von CO2-Neutralität die Rede. Es ist unwahrscheinlich, dass wir in absehbarer Zeit komplett auf fossile Brennstoffe verzichten. Aber wir können und müssen den Anteil schädlicher Treibhausgase auf Null reduzieren. Nennen wir die Dinge beim Namen. Wir können die aktuell größten Klimatreiber in 5 Kategorien einteilen. 31% der 51 Milliarden Tonnen Treibhausgase entfallen auf die Industrieproduktion von Stoffen wie Stahl, Zement und Plastik. Die Stromerzeugung verursacht weitere 27%. 19% entfallen auf die Landwirtschaft, 16% auf Transport und Verkehr und 7% auf die Kategorie Kühlen und Heizen.
Wir halten fest, es wird schwer, unsere Treibhausgasemissionen auf Null zu senken. Aber wir können und müssen es schaffen.
In den folgenden Blinks nehmen wir diese 5 Kategorien einzeln unter die Lupe.
Blink Nummer 3. Wir brauchen moderne Stromnetze.
Wir beginnen mit der Stromerzeugung, weil sie alle weiteren Kategorien beeinflusst. Anno 2020 wurden noch ganze 2/3 des globalen Energiemix durch fossile Brennstoffe produziert. Eine Reduzierung dieses Anteils wird sich natürlich erheblich auf die Bereiche Produktion, Transport und so weiter auswirken. Unsere Fabriken, Bauernhöfe und Verkehrsmittel werden allesamt saubere Energien benötigen. Dabei ist die Elektrizität an sich eine relativ neue Erfindung. Industrienationen wie die USA kommen der explodierenden Nachfrage erst seit Ende des Zweiten Weltkriegs durch fossile Brennstoffe nach. Von diesem Moment an verbrannten Kraftwerke Kohle, Öl oder Erdgas, nutzten die Wärme für das Erhitzen von Wasser und den entstehenden Dampf, um stromerzeugende Turbinen anzutreiben. Daran hat sich bis heute wenig geändert, weil sich Wasserkraft und Atomenergie nicht als Alternativen durchsetzen konnten. Die Wasserkraft erfordert den Bau gigantischer Staudämme und die Abbindung natürlicher Wasserwege. Und die Atomkraft hat durch die Katastrophen von Tschernobyl, Fukushima und Three Mile Island schwere Imageschäden erlitten. Bill Gates hält dieses Bild für verzerrt. Die Erinnerung an die Reaktorunfälle hat sich zwar tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, doch die Atomenergie habe verhältnismäßig wenige Todesopfer gefordert. Vor allem im Vergleich zu fossilen Brennstoffen. Außerdem wird die Atomkraft durch technische Innovationen immer sicherer. Es besteht also die Hoffnung, dass wir sie auch in Zukunft als saubere Energiequelle nutzen können. Auf die Wind- und Solarenergie entfallen dagegen bislang nur rund 7% der weltweiten Stromerzeugung. Dieser Anteil wird aber vermutlich stetig steigen. Vor allem staatliche Subventionen haben hier für wichtige Fortschritte gesorgt und diese Energiequellen deutlich günstiger gemacht. Trotzdem besteht ein enormer Nachhol- und Förderbedarf. Eines der größten Probleme ist die Unbeständigkeit natürlicher Ressourcen. Die erzeugte Strommenge hängt ja davon ab, wie viel Sonne oder Wind verfügbar sind. Wie also gehen wir mit den teilweise gewaltigen Schwankungen zwischen Energieüberschuss und Defizit um? Wir könnten die überschüssige Energie speichern, doch derart leistungsstarke Akkus bringen ihre ganz eigenen Probleme mit sich. Sie sind teuer, klobig und schwer transportierbar. Im Jahr 2020 gab es somit auch keine akkubasierte Lösung für die Stromversorgung ganzer Städte. Und die Akkutechnologie entwickelt sich derzeit nicht schnell genug, um das kurzfristig zu ändern. Daher sollten sich die Innovationen auf den Ausbau der Elektroinfrastruktur konzentrieren. Unsere jetzigen Stromnetze sind marode, überholt und zu abhängig von fossilen Brennstoffen. Sie müssen dringend modernisiert werden, um gewonnene Solar- und Windkraft über längere Strecken zu leiten.
Wir sehen also, es erfordert große Innovationen und Investitionen, um den Strom weltweit ohne Treibhausgasemissionen zu produzieren.
Gates zufolge befinden wir uns mit dem Ausbau der Stromnetze und einer komplementären Atomkraftnutzung auf dem besten Weg in eine emissionsfreie Zukunft.
Blink Nummer 4. Plastik als Klimaretter?
Die globale Industrieproduktion verursachte 2020 ein knappes Drittel der 51 Milliarden Treibhausgasemissionen. Besonders Stoffe wie Stahl und Beton werden weltweit in rauen Mengen hergestellt, wobei gigantische Mengen Schadstoffe entstehen. Und diese Emissionen steigen mit jedem weiteren Land, das den Weg der Industrialisierung beschreitet. Das beste Beispiel ist China. Die Volksrepublik verbaute allein zwischen 2000 und 2016 mehr Beton als die USA im gesamten 20. Jahrhundert. Stahl, Beton und Plastik. Diese Stoffe sind heute allgegenwärtig. Wir können uns Zivilisation und Fortschritt kaum ohne sie vorstellen. Wir brauchen sie, um unsere Städte zu vergrößern oder neue zu bauen. Das Problem ist nur, dass ihre Herstellung große Mengen Kohlenstoff und Hitze erfordert. Und die werden wie erzeugt? Genau, mit fossilen Brennstoffen. Stahl zum Beispiel ist eine Legierung aus Eisen und Kohlenstoff. Bei seiner Herstellung wird automatisch ein Teil des verwendeten Kohlenstoffs freigesetzt. Außerdem erfordert die Fertigung extrem hohe Temperaturen, die sich nicht allein durch Elektrizität erzeugen lassen. Darum bleibt die Verbrennung fossiler Ressourcen die einfachste und billigste Art der Stahlerzeugung. Doch dabei entstehen pro Tonne Stahl auch 1,8 Tonnen überschüssiges CO2. Ähnliches gilt für die Produktion von Beton. Auch hier werden fossile Brennstoffe für die günstige und effiziente Erzeugung von Hitze und Kohlenstoff verwendet. Die wichtigste und klimafeindlichste Komponente des Betons ist Zement. Dessen Herstellung basiert auf der Verbrennung von Kalkstein, der wiederum aus Calcium, Kohlenstoff und Sauerstoff besteht. All das ergibt eine fatale CO2-Bilanz von 1:1. Die Fertigung von einer Tonne Zement verursacht etwa eine Tonne CO2-Ausstoß. Plastik hat zwar den schlechtesten Ruf, aber durchaus klimafreundliches Potenzial. Alle Kunststoffe enthalten nämlich Kohlenstoff und genau das macht sie zu einem effizienten CO2-Speicher. Es stimmt, dass bei der Plastikherstellung beträchtliche Mengen Kohlendioxid entstehen. Aber die Hälfte davon wird im Plastik selbst gebunden. Und die notorisch lange Lebenszeit von Plastik bedeutet, dass dieses CO2 auf absehbare Zeit nicht in die Atmosphäre gelangt. Doch es gibt ein Problem. Bislang verwenden wir für die Plastikherstellung Kohlenstoff aus fossilen Brennstoffen. Genau deshalb ist Plastik so billig. Das muss aber nicht so sein. Es gibt bereits interessante und günstige Alternativen zur Erzeugung von Kohlenstoff. Eine davon ist die sogenannte CO2-Abscheidung. Die Idee ist simpel. Wir trennen und speichern einfach das Kohlendioxid, das Kraftwerke als Emissionen ausstoßen. Diese Technologie existiert schon. Sie ist bislang aber schlichtweg teurer und weniger effektiv als die Nutzung fossiler Brennstoffe. Hier braucht es also weitere Investitionen und Anreize, um die CO2-Abscheidung als Kohlenstoffquelle zu etablieren.
Die Botschaft lautet daher: Die Produktion von Stahl, Beton und Plastik erzeugt massive Treibhausgasemissionen. Aber es gibt klimafreundliche Alternativen.
Die CO2-Abscheidung könnte Plastik in ein emissionsneutrales Produkt verwandeln. Wir könnten mehr CO2 im Plastik speichern, als wir bei der Herstellung freisetzen. Und das wäre doch schon mal ein guter Anfang, oder?
Blink Nummer 5. Unsere Ernährung ist klimaschädlich.
Moment. Die Landwirtschaft erzeugt mit 19% der 51 Milliarden Tonnen mehr schädliche Emissionen als Transport und Verkehr? Unglaublich, aber wahr. Unser Essen produziert mehr CO2 als alle Frachter und Flugzeuge zusammen. Das zeigt, dass Klimakiller oft weniger offensichtlich sind, als wir denken. Du weißt vermutlich, dass Nutztiere wie Kühe bei der Verdauung große Mengen an Methan produzieren, eines der umweltschädlichsten Treibhausgase. Aber wusstest du, dass weggeworfenes Essen ebenfalls massiv zur Erderwärmung beiträgt? Auch bei der Verrottung von Lebensmittelresten entsteht Methan. Und wir werfen jedes Jahr unvorstellbare Mengen an Essen weg. So viel, dass wir damit 3,3 Milliarden Tonnen CO2 produzieren. Ein weiterer versteckter Klimatreiber ist Dünger. Die Einführung synthetischer Düngemittel in den 1960er Jahren veränderte die Welt. Plötzlich konnten Menschen Getreide und Gemüse an Orten anbauen, die davor völlig ungeeignet waren. Der Welthunger ging drastisch zurück, doch zu einem hohen ökologischen Preis. Erstens wird synthetischer Dünger aus Ammoniak hergestellt. Dessen Synthese erfordert Wärme, die wiederum durch die Verbrennung von Erdgas erzeugt wird. Zweitens enthält synthetischer Dünger viel mehr Stickstoff, als die Pflanzen aufnehmen können. Der Überschuss sickert ab, kontaminiert Böden und Grundwasser und verdampft. Das hat fatale Folgen. Die Treibhauswirkung von Stickstoff ist sage und schreibe 265 Mal so hoch wie die von CO2. Darum sind chemische Düngemittel für etwa 1,3 Milliarden Tonnen Schadstoffemissionen verantwortlich. Die Wissenschaft arbeitet bereits an der Entwicklung besserer, weniger schädlicher Dünger. Aber selbst wenn das gelingt, bleibt das Problem der grassierenden Entwaldung. Der Anbau von Pflanzen und die Nutztierhaltung erzeugen 70% der Emissionen in der Lebensmittelindustrie. Die übrigen 30% entstehen dadurch, dass wir natürliche Wälder abholzen und in Weideland, Äcker oder Treibstoffplantagen umwidmen. In Südamerika weichen die Bäume meist der Rinderzucht. Und in Nigeria wurden innerhalb weniger Jahrzehnte etwa 60% der Wälder für die Holzkohleproduktion gerodet. In Indonesien holzt man die Regenwälder für das boomende Palmöl-Business ab. Die Probleme variieren also je nach Region enorm. Umso dringender brauchen wir einen koordinierten, globalen Ansatz, wenn wir die Treibhausgasemissionen senken wollen. Die Politik muss den Landwirten Anreize für die Umstellung auf klimafreundliche Alternativen bieten.
Was das alles bedeutet? Dass wir die landwirtschaftlichen Emissionen drastisch reduzieren können. Aber dafür müssen wir bereit sein, unseren Lebensstil zu ändern.
Denn ob es uns gefällt oder nicht, wir als Konsumenten tragen die Klimazerstörung mit. Wir müssen unseren Beitrag leisten, indem wir weniger Fleisch essen, weniger Lebensmittel wegwerfen und ökologisch nachhaltige Unternehmen unterstützen.
Blink Nummer 6. Saubere Treibstoffe sind möglich, aber teuer.
Wir haben viel darüber gesprochen, wie schwer uns die Umstellung auf emissionsneutrale Energien fallen wird. Die Umstellung wird aber nicht nur schwer, sondern auch teuer. Noch sind wir nämlich weit von günstigen klimaneutralen Praktiken entfernt. Diese Kluft zeigt sich nirgends deutlicher als an den Green Premiums. Unter Green Premium versteht Gates den Preisunterschied zwischen billigen fossilen Brennstoffen und den teureren umweltfreundlichen Alternativen. Wir können diese Differenz daher auch als Ökozuschlag bezeichnen. Verdeutlichen wir das an einem Beispiel. Die herkömmliche Produktion einer Tonne Beton kostet aktuell um die $125. Mit der emissionsarmen CO2-Abscheidung würden diese Kosten auf $219 bis $300 steigen. Der Ökozuschlag beträgt hier also bis zu 140%. Das zeigt, dass wir dringend mehr Förderung und Forschung brauchen, um die CO2-Abscheidung zu einer wirtschaftlich tragbaren Alternative zu machen. Ähnliches gilt für die Kategorie Transport und Verkehr. Wir haben bereits gesehen, dass Benzin in den USA deutlich billiger ist als Milch oder Limo. Das sollte uns aber nicht davon abhalten, nach sauberen Alternativen zu suchen. Denn auch im Bereich Transport gibt es vielversprechende Fortschritte. Die chinesische 12-Millionen-Metropole Shenzhen zum Beispiel hat bereits alle ihre 16.000 Busse auf Elektroantrieb umgerüstet. Gerade innerstädtisch ist die Elektrifizierung einfach. Fahrzeuge wie Busse, Taxis oder Mülltransporter legen nur kurze Strecken zurück. Das erleichtert die Einrichtung der nötigen Infrastruktur aus Ladestationen. Damit diese Umrüstung dem Klima zugutekommt, sollte der Strom natürlich aus klimaneutralen Quellen wie der Wind- und Solarkraft stammen. In anderen Bereichen wie dem Lkw-Fernverkehr wird die Umrüstung schwieriger. Wir erinnern uns, Akkus sind schwer. Ein Akku mit derselben Reichweite wie eine Dieseltankfüllung wöge das 35-fache des Brennstoffs. Das wäre bereits ein beträchtlicher Teil der förderfähigen Fracht. Die sinnvollen Lösungen für Busse oder Müllfahrzeuge lassen sich also nicht ohne weiteres auf Flugzeuge, Frachtschiffe oder LKWs übertragen. Womit wir bei den sauberen Treibstoffen wären, insbesondere den modernen Bio- und Elektrotreibstoffen. Moderne Biotreibstoffe beziehen ihre Energie aus pflanzlichen Nebenprodukten der Landwirtschaft. Einer ihrer größten Vorteile ist, dass sie als sogenannte Drop-in-Treibstoffe funktionieren. Sie können sofort und ohne Umrüstung in unseren heutigen Autos verwendet werden. Auch Elektro- bzw. Kohlenwasserstofftreibstoffe sind als Drop-in-Treibstoffe verfügbar. Für ihre Herstellung verbindet man das aus der Atmosphäre gelöste CO2 mit Wasserstoff zu Kohlenwasserstoff. Das erfordert den Einsatz von Elektrizität, die wiederum aus umweltfreundlichen Quellen stammen muss. Das Problem ist erneut der Preis. Schon die klimaneutrale Gewinnung von Wasserstoff ist teuer. Damit ist Kohlenwasserstoff der teuerste unter den Drop-in-Brennstoffen.
Wir halten also fest, emissionsneutraler Transport ist möglich, aber die sauberen Treibstoffe sind aktuell mit enormen Kosten verbunden.
Moderne Biotreibstoffe kosteten anno 2020 gut doppelt so viel wie Benzin. Der Ökozuschlag lag hier durchschnittlich bei 106%. Bei Kohlenwasserstofftreibstoff machte der Aufschlag dagegen satte 237% aus. Auch hier braucht es deutlich mehr Innovation, um die Kosten zu drücken.
Blink Nummer 7. Wir könnten sofort grüner heizen und kühlen.
Die letzte Kategorie, Kühlen und Heizen, verursachte 2020 etwa 7% der 51 Milliarden Tonnen Treibhausgasemissionen. Und auch dieser Wert wird steigen, je weiter sich die Industrialisierung ausbreitet. Mit dem weltweit wachsenden Wohlstand wächst auch die Nachfrage nach Mobilität, Lebensmitteln sowie Heiz- und Kühltechnik. 2020 waren rund um den Globus etwa 1,6 Milliarden Klimaanlagen im Einsatz. Die meisten davon befanden sich in reichen Ländern mit gemäßigtem Klima. Die zunehmende Nachfrage aus wärmeren Regionen könnte die Zahl der Klimaanlagen bis 2050 auf 5 Milliarden steigern. In Ländern wie Mexiko, Brasilien, Indonesien und Indien schossen die Verkaufszahlen zuletzt deutlich in die Höhe. Dabei sind Klimaanlagen ein anschauliches Beispiel dafür, dass es für viele Klimaprobleme einfache Lösungen gibt. Der aktuell hohe ökologische Fußabdruck der Kühltechnik geht nämlich darauf zurück, dass die meisten Länder keine Mindeststandards für die Energieeffizienz der Geräte festlegen. Wir haben es mehrfach gesehen. Wenn die Menschen die Wahl haben, kaufen sie die billigen und energetisch ineffizienten Modelle. Hier ist die Politik gefragt. Strengere gesetzliche Richtlinien könnten den globalen Energiebedarf der Klimaanlagen bis 2050 um ganze 45% reduzieren. Womit wir beim Thema Heizen wären. Statistiken zufolge entfällt ein Drittel der globalen Gebäudeemissionen auf Heiz- und Warmwasseraufbereitungsanlagen. Und diese Anlagen werden größtenteils durch fossile Brennstoffe befeuert. Sie können nicht ohne weiteres auf saubere Energiequellen umgerüstet werden. Aber auch hier besteht Hoffnung. Vielerorts könnten die bestehenden Erdgasthermen und Kohleöfen durch elektrische Wärmepumpen ersetzt werden. Diese funktionieren nach demselben Prinzip wie Kühlschränke. Sie nutzen elektrische Energie, um Wärme umzuleiten. Im Sommer von drinnen nach draußen und im Winter von draußen nach drinnen. Mit Strom aus erneuerbaren Quellen sind solche Pumpen also eine effiziente und verfügbare emissionsneutrale Alternative.
Wir rekapitulieren. Wir könnten sofort Schritte unternehmen, um die Emissionen im Bereich Heizen und Kühlen zu drücken.
Die Umrüstung auf eine elektrische Wärmepumpe hat auf Dauer auch finanzielle Vorteile. Gates nennt hier Beispiele aus den USA. Im feuchtgemäßigten Klima von Rhode Island würdest du in 15 Jahren etwa 22% der Kosten für Heizung und Klimaanlage sparen. Im subtropisch-mediterranen Klima einer Stadt wie Houston wären es im selben Zeitraum sogar 27% Ersparnis.
Blink Nummer 8. Was die Politik und jeder Einzelne tun muss.
Eines ist inzwischen klar. Wir haben einen weiten Weg vor uns, wenn wir unsere Emissionen auf Null senken wollen. Aber wir müssen uns auch viel besser an die bereits spürbaren Folgen des Klimawandels anpassen. So brauchen wir ausgefeiltere Frühwarnsysteme für Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Stürme und steigende Wasserpegel. Wir müssen flächendeckend energieeffizienter bauen und unsere bestehende Infrastruktur auf saubere und emissionsarme Energien umrüsten. Keine Frage, all das wird teuer. Aber diese Kosten werden sich schon bald rentieren. Wenn wir heute 1,8 Billionen Euro in den Katastrophenschutz stecken, generieren wir in nur 10 Jahren Gewinne in Höhe von bis zu 7 Billionen Euro. Dieses Geld wäre also mehr als gut investiert. Aber auch hier braucht es staatliche Unterstützung, und zwar auf internationaler Ebene. Länder wie Deutschland und Dänemark haben zuletzt in wenigen Jahren große Fortschritte in der Wind- und Solarenergie erzielt. Hier half eine Mischung aus staatlicher Förderung, gesetzlichen Vorgaben und finanziellen Anreizen, einen kompetitiven Markt für alternative Energien zu schaffen, sowie den erwähnten Ökozuschlag für saubere Energien zu senken. Wenn wir die schädlichen Emissionen bis 2050 auf Null senken wollen, brauchen wir ähnliche Erfolge im Bereich der CO2-Abscheidung, der Biotreibstoffe und anderer klimafreundlicher Technologien. Doch damit nicht genug. Wir benötigen weltweit verbindliche Obergrenzen für Emissionen und effiziente Sanktionen. Mehr und bessere Anreize für Unternehmen, die diesen Standards gerecht werden, sowie empfindliche Steuerstrafen für Betriebe, die sie verfehlen. Und was kannst du als Einzelner tun? Schreib den für deinen Wahlkreis zuständigen Volksvertretern. Fordere ein, dass künftig mehr Ressourcen in klimafreundliche Infrastruktur und die Förderung neuer und emissionsarmer Lösungen investiert werden. Wenn du Verantwortung in einem Unternehmen trägst, werde ein Early Adopter, also jemand, der möglichst früh auf neue und saubere Technologien umsteigt. Beschleunige den Übergang, indem du betriebsinterne CO2-Steuern für Abteilungen einführst, die eure Klimastandards verfehlen.
So lautet unsere letzte wichtige Erkenntnis. Wir brauchen staatliche Unterstützung und internationale Kooperation, um die Emissionen auf Null zu drücken.
Wichtig ist, dass wir am Ziel der CO2-Neutralität festhalten. Die aktuellen Emissionsreduktionsziele für 2030 sind gut, aber lange nicht genug. Wir müssen die Emissionen bis 2050 auf Null drücken. Wir müssen zielstrebig bleiben, die Politik zum Handeln auffordern und unsere Ressourcen in die richtigen Technologien investieren. Dann können wir dieses Ziel erreichen.
Das war unser Crashkurs Klimarettung zu dem Buch »Wie wir die Klimakatastrophe verhindern« von Bill Gates. Wir fassen zusammen. Der menschengemachte Klimawandel ist real und längst in vollem Gange. Die Menschheit produzierte anno 2020 51 Milliarden schädliche Treibhausgasemissionen. Wenn wir das Schlimmste verhindern wollen, müssen wir diese Zahl bis 2050 auf null reduzieren. Das wird unbequem und teuer, aber es ist möglich. Es gibt bereits vielversprechende Ansätze für emissionsneutrale Energiequellen wie die Wind- und Solarkraft. Es braucht aber noch mehr Innovation und Investitionen. Die klimafreundlichen Alternativen zu fossilen Brennstoffen müssen billiger werden. Allem voran Biotreibstoffe und Technologien wie die CO2-Abscheidung zur klimaneutralen Produktion von Kohlenstoff. Wir müssen unsere Stromnetze für das elektronische Zeitalter rüsten und uns gemeinsam als Weltgemeinschaft auf ein verbindliches Klimaschutzziel festlegen. Wir müssen die Treibhausgasemissionen bis 2050 eliminieren. Wir Bürger können unser Verhalten ändern, aber die Politik muss die nötigen wirtschaftlichen Anreize schaffen. Wir hoffen jedenfalls, dass wir auch deinen kritischen Blick ein bisschen haben schärfen können. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.